Ja, herzlich willkommen heute Abend bei unserem Live-Zoom-Talk über Menschenrechte mit dem Menschenrechtsexperten Manfred Nowak. Da ist ja im Moment einiges los und einiges zu tun. Und wir fragen uns heute, wie sieht es mit den Menschenrechten aus? In einem Jahr aus, nämlich nachdem dieses vergangene Jahr so geprägt war von der Corona-Krise und vieles unter diesem Deckmantel dann auch wieder die Menschenrechte eigentlich beschlossen wurde oder versucht wurde zu beschließen. Und weiters war dieses Jahr geprägt auch von dem Terror, zuletzt in Wien und in Frankreich. Darüber sprechen wir und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich selbst bin Robina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Das ist ja eine Organisation, eine Menschenrechtsorganisation zur Wahrung und Verteidigung der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit und der Informationsfreiheit. Das sind ganz wichtige Rechte, die sich in unseren Gesellschaften durchgesetzt haben und die sich auch hoffentlich weiter durchsetzen werden. Mein Gast heute Abend ist der österreichische Menschenrechtsexperte Manfred Nowak. Herzlich willkommen, Manfred.
Und Sie können guten Abend.
Guten Abend. Und Sie können sich auch einschalten durch Chats und Ihre Fragen stellen per Chat oder direkt. Das werden Sie und ich sehen. Zu Manfred Nowak, der soll auf keinen Fall zu kurz kommen bei der Einleitung. Manfred Nowak war Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter des Ludwig-Boltzmann-Institutes in Wien, des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Menschenrechte natürlich in Wien. Er war Professor für internationales Recht an der Universität Wien, Richter der Menschenrechtskammer von Bosnien und Herzegowina und UNO-Sonderbeauftragter für Folter. Und ist jetzt in leitender Funktion des Global Campus of Human Rights in Venedig. Alles in allem, wie wir sind, setzt sich Manfred Nowak international für Menschenrechte ein. Und zwar erfolgreich. Willkommen, nochmal willkommen, Manfred Nowak. Hallo. Ich hoffe, wir werden einen guten, schönen Abend haben. Aber bevor wir beginnen und bevor ich es wieder vergesse, und das wäre wirklich ein Fauxpas, wenn ich das täte, möchte ich noch ganz herzlich unseren Partnern, dem Kuratorium für Journalistenausbildung und der Informationsstelle für Journalismus und Entwicklungspolitik danken. Ohne diese beiden Partner säßen wir jetzt nicht hier und könnten uns nicht durcharbeiten, sage ich mal, über die manchmal schwierige Situation von Menschenrechten. So, ich beginne mit meinen Fragen. Derzeit ist ja neben Corona einiges los in Österreich. In der säkularen Demokratie und Republik Österreich per se. Der jüngste Eklat ist die christliche Gebetsstunde, zu der der Parlamentspräsident am Dienstag eingeladen hatte. Ist das Parlament nicht eine religionsneutrale, demokratische Institution? Warum nur Christen und keine Muslime oder Buddhisten im Zentrum des Interesses? Auch Religionsfreiheit ist ja bekanntlich ein Menschenrecht. Könnte das zum Beispiel auch ein Vorbote sein eines neuen politischen Katholizismus, fern von den Maximen der Menschenrechte? Manfred, was meinst du?
Ja, natürlich. Ja, zuerst auch schönen Abend an alle. Es freut mich sehr, dass ich hier eingeladen bin von dir. Ein paar Statements und Überlegungen zu der Situation der Menschenrechte in Österreich, aber auch, glaube ich, weltweit zu machen. Natürlich haben Parlamentspräsidenten und Präsidentinnen die Möglichkeit, alle möglichen Themen auch im Parlament zu behandeln, aber eine offizielle christliche Gebetsstunde im Parlament erinnert schon ein bisschen an den politischen Katholizismus. Das heißt, die Religionsfreiheit ist ein ganz wesentliches Menschenrecht und das bedeutet im Wesentlichen, dass der Staat und die Religion getrennt sein sollen. Das heißt, der Staat soll alle Religionen gleichermaßen respektieren, dass sie ihre Gebetshäuser haben, dass sie auch ihre Prozessionen durchführen können, etc. Aber in dem wichtigsten in einer der wichtigsten Institutionen des Staates, nämlich dem Parlament, sollte eigentlich die Religion so weit wie möglich draußen gehalten werden. Und wenn schon, dann müsste es was Interkonfessionelles sein, was es aber nicht war.
Österreich ist ja oder wurde 1905 bereits säkularisiert, infolge eigentlich des Dreyfus-Urteils und Verfahrens. Warum wird das jetzt wieder so ein bisschen in Frage gestellt?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe bisher sonst keine wirklichen Tendenzen gesehen, dass man die Religion wieder stärker in die Politik hereinholt. Es gibt natürlich gewisse Tendenzen, zum Beispiel in der ganzen Abtreibungsdebatte, wo man wieder die Religion stärker mit dem Staat verbinden will. Aber ich glaube, dass das kein genereller Trend ist, oder das hoffe ich zumindest, und dass das eine einmalige Sache ist, die ja auch mit Recht entsprechend kritisiert wurde.
Ja, also hoffen wir auch, dass künftig nicht der Nicolo in die Kindergärten kommt, weil man muss ja Kinder nicht schon in diesem Alter traumatisieren, finde ich. Auch wenn er dann irgendwelche Geschenke oder Zuckerlein auspackt. Das zweite Thema, was im Moment virulent ist und für Aufregung gesorgt hat, ist der ursprüngliche Plan, das Epidemiegesetz dahingehend zu verändern, dass die Polizei auch in Wohnungen gehen kann und Einlass finden muss oder sollte, um zu kontrollieren, ob alles Corona-gerecht verläuft oder nicht. Da hat es nun starke Proteste gegeben, ist wieder zurückgezogen worden. Aber ich meine, es köchelt, es kommt immer wieder. Und die Regierung kokettiert immer wieder mit diesem Gedanken. Und das ist natürlich ein unangenehmes Zeichen, würde ich sagen, dass es vielleicht irgendwann dann doch runtergeschummelt wird.
Ja, natürlich in Zeiten der Covid-19-Pandemie geht es ja um sehr, sehr viele Menschenrechte. Auf der einen Seite natürlich geht es auch darum, dass der Staat die Verpflichtung hat, Rechte auf Gesundheit und Leben zu schützen. Und um das zu tun, greift er in viele Menschenrechte ein, in unsere Bewegungsfreiheit, in das Recht auf Arbeit, das Recht auf Bildung, die Versammlungsfreiheit und so weiter. Aber das muss immer unter dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gesehen werden. Im Prinzip darf er auch in das Recht auf Privatheit, und das heißt natürlich auch das Hausrecht, eingreifen. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo die Polizei aber in der Regel mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl auch eine Hausdurchsuchung durchführen kann. Das heißt also auch, das Hausrecht ist nicht 100% geschützt. Aber nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip müsste schon eine unglaublich starke Situation sein, wo man sagt, also wirklich die wesentliche Infizierung findet innerhalb der eigenen vier Wände statt und so weiter, dass man hier daran denken könnte, das Epidemiegesetz zu verändern. Und es ist ja mit Recht so gemacht worden, dass der private Bereich eben vom Epidemiegesetz ausgenommen ist. Das heißt also, wenn im Frühjahr zum Teil ja auch falsch die Botschaft verbreitet wurde, die Polizei könnte eben sehr wohl Nachschau halten, war das ja falsch. Das heißt also, die Maßnahmen, die sich angeblich darauf gestützt hätten, dass man auch in dem privaten Bereich überwachen könnte, waren einfach falsch, weil sie sich nicht auf das Epidemiegesetz stützen konnten. Und das ist gut, wenn es so bleibt.
Mhm. Kommen wir zu Artikel 19 der Menschenrechte oder der UN-Menschenrechtsdeklaration, nämlich Medienfreiheit und Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und natürlich liegt mir das als Reporter ohne Grenzen Menschlein sehr am Herzen. Meine Frage ist eigentlich, dass gerade in diesem schwierigen Jahr, in diesem Corona-Jahr, aber auch in dieser Terrorgeschichte, diese Rechte ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Und man hat manchmal das Gefühl, dass gewisse Politikerinnen und Politiker Menschenrechte und vor allem auch dieses Menschenrecht auf Pressefreiheit oder Medienfreiheit, müsste man heute sagen, eine lästige Verpflichtung sind.
Das sieht man leider in in vielen Staaten, dass heute die Meinungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wird, in den sogenannten illiberalen Demokratien. Wir müssen nur ins Nachbarland Ungarn schauen oder nach Polen und so weiter. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ein genereller Trend, dass auf der einen Seite die sozialen Medien natürlich eine bedeutende Rolle spielen und dort eben ja, Fake News und so weiter verbreitet werden und dass die Qualitätsmedien und das heißt auch insbesondere öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann eine weniger große Rolle spielen und auch in der Presseförderung, die ja ein ganz wesentliches Element einer ausgewogenen Berichterstattung ist, zunehmend Boulevardmedien auch in Österreich gefördert werden auf Kosten von Qualitätsmedien. Und das, glaube ich, ist nicht die Aufgabe des Staates, sondern der Staat sollte hier wirklich schauen, dass zwar auf der einen Seite natürlich privat Rundfunk, Privatfernsehen, Privatprintmedien natürlich erlaubt sind und auch Boulevardmedien, aber dem muss gegengesteuert werden, indem Qualitätsmedien sowohl in Rundfunk und Fernsehen, aber auch in den Printmedien besonders gefördert werden sollten, um eine Ausgewogenheit der Berichterstattung zu garantieren. Und das sehe ich auch in Österreich einen eher negativen Trend.
Ja, es herrscht ja hier die ganz absurde Situation, würde ich sagen, dass die Boulevardmedien, nämlich die das meiste Geld haben auch, die höchsten Förderungen bekommen. Einerseits in Geld, in barem Geld, andererseits aber auch durch Inserate und durch Werbeschaltungen, während die sogenannten Qualitätsmedien oder seriösen Medien wenig bekommen. Dieses Jahr wurden noch schnell hineingegeben die Wochenzeitungen. Digitale Medien sind bisher nicht drin, sollen reinkommen. Aber das sind alles eigentlich nur Almosen, die da in den anderen Gebieten verteilt werden. Und das ist absurd. Wie kann so etwas passieren? Ist das einfach ein Versuch der Politik, auch die Medien zu korrumpieren?
Nein, ich glaube, dass die Politik natürlich dadurch besser in der Lage ist, ihre Messages in den großen Boulevardmedien unterzubringen und dafür auch Gegenleistungen bekommt. Und ich glaube, es wäre wesentlich, gerade in Zeiten, wo soziale Medien und Boulevardmedien so sehr die öffentliche Meinung beeinflussen, dass Staaten gegensteuern sollten, indem sie wieder öffentlich-rechtliche Medien stärker unterstützen und nicht abbauen. Also bei uns immer wieder die Diskussion, sogar Ö1 irgendwie abschaffen oder reformieren zu wollen, geht völlig in die falsche Richtung. Auch in England sehen wir, dass die BBC zunehmend angegriffen wird und auch teilprivatisiert werden soll in den Vereinigten Staaten. Ohne dies, Präsident Trump hat sich völlig auf die Qualitätsmedien wie New York Times, Washington Post und so weiter eingeschossen und nur wirklich Boulevardmedien wie Fox News gefördert. Also das ist eine, glaube ich, ganz negative Entwicklung. Privatisierung sollte im Bereich der Medienfreiheit Grenzen finden und der Staat hat eine Verantwortung, Medienvielfalt und Qualitätsstandards in der Berichterstattung sicherzustellen.
Mhm. Kommen wir bleiben wir bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir haben ja auch diese privaten Radiosender, öffentlich-rechtlich, gemeinnützig etc. Manchmal hat man beim ORF zumindest im Moment das Gefühl, da findet eine gewisse Veränderung in Richtung Staatsfernsehen statt. Das mag vielleicht für eine Regierung angenehm sein, à la longue aber nicht, weil ich meine, kaum wird sie nicht mehr die Regierung sein, wird sie genauso ins Eck gestellt werden, wie es die Oppositionsparteien im Eck gestellt sind, also im übertragenen Sinne natürlich gesagt und überspitzt. Wie kann man es erreichen, dass öffentlich-rechtliche Sender A, vernünftig finanziert werden, nämlich auch die kleinen Sender, die es inzwischen gibt und die regionalen, die sehr wichtig sind, die auch für Migranten sehr wichtig sind und B, dass die Programmgestaltung so unabhängig sein kann, dass man also nicht von morgens bis abends die Äußerungen von verschiedenen Regierungsmitgliedern serviert bekommt.
Also in Österreich war es natürlich immer so, dass der ORF immer ein Spielball der Politik war und die politischen Parteien und natürlich gerade die Regierungsparteien eine besondere Rolle spielen. Trotzdem würde ich sagen, hat der ORF durch all diese Jahrzehnte im Wesentlichen seine Unabhängigkeit bewahren können. Es stimmt, dass im vergangenen Jahr, aber das ist schon im Wesentlichen auch Corona-bedingt, der ORF ja wiederum viel stärkere, auch in den die ZIP, also die Nachrichtensendungen, viel stärkere Zuschauerrekorde eigentlich bekommen hat. Aber es hat schon ein bisschen an ein Staatsfernsehen erinnert, wenn also ständig eigentlich hier die Regierungspressekonferenzen wiedergegeben wurden. Das heißt, das hat ein bisschen, aber das glaube ich, hat auch mit dieser besonderen Situation zu tun, dass der ORF natürlich auch eine ganz wichtige Rolle hier gespielt hat, dass auch viele Menschen das Gefühl bekommen haben, ich will mich über das, was ich in Corona-Zeiten tun soll oder nicht tun soll, lieber nicht mehr verlassen auf soziale und Boulevardmedien, sondern doch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also insofern hat das auch eine positive Seite gehabt.
Und natürlich darf man nicht vergessen, dass also auch im ORF Wahlen anstehen, Wahlen, was die Generaldirektion betrifft. Ja, Wahlkampf ist Wahlkampf und da sucht man sich seine Freunde und Alliierten und möglicherweise hat das auch eine Rolle gespielt, was ich nicht hoffe, aber man weiß ja nie. Zurück zu den Boulevardmedien, die also sehr favorisiert werden, gerade von dieser jetzigen Regierung. Es hat im Zuge der Terrorberichterstattung im November, als eben diese Morde passiert sind, praktisch vor der israelitischen Kultusgemeinde, Fernsehaufnahmen gegeben in einem Privatsender, die auch gezeigt wurden, wo also erschossene Menschen, der Prozess des Erschießens gezeigt wird, die erschossenen Menschen gezeigt werden, ohne dass sie verpixelt wurden. Die Angehörigen, wenn die das gesehen haben, es muss grauenhaft gewesen sein. Und auch ein angeschossener oder erschossener Polizist. Das geht gegen jede Form der Ethik. Und gegen jede Form, eigentlich auch wenn es nicht ein geschriebenes Gesetz ist, der Gesetzmäßigkeit des Fernsehens und der Medien. Wie kann es passieren? Ist dieser Druck, finanzielle Druck auch, so stark, dass die Medien immer mehr an Niveau verlieren und die sowieso keins haben oder wenig haben, noch weiter runterrutschen, um sich so etwas zu leisten? Das ist ja Unmenschlichkeit in Person. Es hat 150 Klagen gegeben beim Presserat, zu Recht. Aber der Presserat ist natürlich auch ein bisschen zahnlos, sagen wir so.
Ja. Nein, also ich stimme dem völlig zu. Das hat sicherlich alle ethischen Grundsätze gesprengt. Die Sensationslust und davon leben natürlich Boulevardmedien zum Teil, aber natürlich auch die sozialen Medien. Die Polizei hat ausdrücklich gebeten, dass keine Videos ins Netz gestellt werden sollen. Trotzdem sind sie ins Netz gestellt worden im Rahmen der sozialen Medien, aber eben auch einiger Boulevardmedien. Aber ich muss leider auch sagen, es war für mich an dem Abend, ist auch der ORF ein bisschen der Sensationslust zum Opfer gefallen. Also über lange Zeit immer wieder zu zeigen, was hier passiert ist, hat schon auch eine gewisse Grenze meines Erachtens überschritten.
Ja, zumal er ja dann gar nicht mehr viel Neues bringen konnte und der arme Moderator sich da dauernd irgendetwas aus den Fingern saugen musste, ohne unseriös zu werden oder in dem Versuch zugleich nicht unseriös zu werden.
Und nicht nur der Moderator, sondern leider auch diejenigen, die vor Ort waren, also irgendwo auf der Salzdorfbrücke gestanden sind und immer wieder im Hintergrund Blaulicht und Rettungsfahrzeuge gesehen haben, aber eigentlich nichts Neues mehr sagen konnten. Da gibt es einen Punkt, wo man einfach sagen soll, jetzt unterbrechen wir und wenn es was Neues gibt, dann senden wir. Man muss nicht ständig auf Sendung bleiben, obwohl natürlich ein Terror Anschlag in Wien Gott sei Dank eine Ausnahmesituation ist und daher auch entsprechend im ORF dargestellt werden soll. Aber für mich ist es ein bisschen zu weit gegangen.
Ja, und außerdem, man hätte stattdessen dann eine starke Analyse am nächsten Tag machen können. Das wäre auch dem Bildungsauftrag des ORS vielleicht gerechter gewesen und hätte vielleicht die Menschen mehr erreicht, als diese doch abstumpfenden Bilder von den ewigen Blaulichtern im Hintergrund und der einsamen Figur auf der Brücke. Das war, ja, vielleicht das nächste Mal ist man klüger und vorsichtiger und überlegter. In Frankreich hat es ja auch starke Terroraktionen gegeben. Sowohl in Paris als auch in Nizza sind Menschen ermordet worden. Diese Ad-hoc-Geschichten, die wirklich beunruhigend sind, wo, wie gesagt, wird eben der politische Islam dahinter steht, also Gruppierung des politischen Islam, also konkret gesagt der Islamisten. Dann wurde beschlossen in Frankreich, dass also künftig die, oder es sollte beschlossen werden, besser gesagt, dass künftig Polizisten nicht mehr aufgenommen werden können, wenn sie in Aktion sind. Das ist natürlich fatal, denn wir wissen, nicht alle Polizisten sind ganz liebe Menschen und so wie alle Menschen nicht ganz liebe Menschen sind, sondern auch da gibt es welche, die vielleicht eine gewisse Affinität zu Gewalt haben. Und dann Leute niederprügeln und wenn es keine Bilder gibt, dann ist es auch nicht zu beweisen. Und so etwas muss bewiesen werden, um verhindert werden zu können. Das ist doch sehr beunruhigend. Macron hat es dann zwar zurückgenommen, dieses Gesetz, das eingesetzt werden sollte, dass die nicht aufgenommen werden dürfen. Aber es wurden dann auch bei Protesten gegen dieses Gesetz mehrere Journalisten vorübergehend festgenommen. Wie sieht das denn, dieses umstrittene Gesetz in Frankreich, wie ist das mit Menschenrechten zu vereinbaren?
Also zum einen glaube ich, dass Frankreich schon bei früheren Terrorattacken schon sehr, sehr hart reagiert hat. Das heißt, Frankreich hat heute gehört zu den Staaten Europas mit den schärfsten Antiterrorgesetzen, die ja zum Teil auch wirklich, also wo Kinder und Jugendliche zum Teil verfolgt werden. Hat auch hier natürlich bei diesem Gesetz sicherlich über das Ziel geschossen. Es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, und das sehen wir auch in Österreich immer wieder, dass es notwendig ist oder erlaubt sein muss, dass auch die Polizei bei ihren Amtshandlungen fotografiert und gefilmt werden darf. Es ist ganz wesentlich, dass die Polizei kontrolliert wird. Ich war lange Zeit Leiter einer Besuchskommission, damals noch im Innenministerium des Menschenrechtsbeirates. Und unsere Aufgabe war es, die Polizei eben zu kontrollieren und zu verbessern, dass sie wirklich menschenrechtskonform agiert. Und es ist uns immer wieder passiert, dass wenn wir eine Amtshandlung, zum Beispiel bei einer Demonstration, wo jemand festgenommen wurde, gefilmt hatten, dass die Polizei sich dagegen gewehrt hat. Zum Beispiel auch das, was in den meisten europäischen Staaten der Fall ist, dass die Polizei oder Polizisten und Polizistinnen identifizierbar sein müssen. Entweder indem sie ein Namensschild tragen oder zumindest eine Dienstnummer, die öffentlich und offen gezeigt wird, sodass ich später dann, wenn ich mich gegen Polizeiübergriffe beschweren will, dass ich dann auch weiß, um welche Person es sich gehandelt hat. Hier sträubt sich die Polizeigewerkschaft in Österreich meines Erachtens aus unbegreiflichen Gründen dagegen, weil ja ich doch nach wie vor davon ausgehe, dass der überwiegende Großteil der Polizeibeamten und Beamtinnen auch wirklich rechts- und menschenrechtskonform agiert. Und diejenigen, die das nicht tun, die sollten eigentlich dann zur Verantwortung gezogen werden und nicht, dass man sich generell immer dahinter stellt. Das hat auch damit zu tun, dass wir immer wieder gefordert haben, dass es eine unabhängige Einrichtung geben sollte, die Polizeiübergriffe untersuchen, und zwar unabhängig untersuchen sollte, also eine Polizei, die außerhalb der Polizei ist, weil solange die Polizei gegen sich selbst ermittelt, kommt nichts dabei heraus. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Und das steht zwar im derzeitigen Regierungsprogramm, aber ich habe noch nicht viel Fortschritte diesbezüglich gesehen. Das wäre ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und wir haben ja auch bei Black Lives Matter und so weiter gesehen, dass nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern eben auch in Frankreich, aber auch in Österreich es sehr starke rassistische Tendenzen innerhalb der Polizei gibt. Und die gehören wirklich entsprechend untersucht, aufgeklärt und die Verantwortlichen auch, wenn nötig, vor Gericht gestellt.
Wem könnte dann ein solches Gremium oder eine solche Polizei für die Polizei unterstellt sein? Justizministerium? Nun ist das Verhältnis zwischen Justiz und Innenministerium ja wirklich nicht das Beste. Und da werden ja auch Informationen vor nicht weitergegeben, wodurch es auch zu diesem Terrorvorfall kommen konnte. Wie kann man das regeln, dass niemand beleidigt ist?
Das gibt's auch in, also auf keinen Fall darf es dem Innenministerium unterstellt sein. Es sollte eine unabhängige Instanz sein und unabhängig heißt eben nicht direkt dem anderen unterstellt zu sein. Das können Leute sein, die auch von den Präsidenten der obersten Gerichtshöfe bestellt werden und die dann letztlich dem Parlament verantwortlich ist. Aber es sollte auch zum Beispiel, wie es die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt, auch eine eigene, eben nicht nur Untersuchungs-, sondern auch Verfolgungsbehörde geben. Also das heißt auch eine unabhängige Staatsanwaltschaft, die sich eben nur mit Übergriffen der Polizei beschäftigt. Das muss kein Riesenapparat sein, aber wichtig, dass er aus dem normalen Weisungszusammenhang herausgenommen wird. Sonst ist immer die Gefahr da, dass hier politisch interveniert wird.
Wenn wir nun so ein bisschen weiterschauen in die letzte Zeit, fällt auf, dass also in Hongkong Proteste waren gegen das neue Sicherheitsgesetz. Amerika sind Proteste gewesen wegen der Morde durch Polizisten, also die Polizisten vor allem an Afroamerikaner begangen haben, aus Protest auch gegen die Politik, die betrieben wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja manchmal schon die Terroristenstaaten von Amerika genannt werden, weil ja auch der noch Präsident Trump doch auch eine sehr klare Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß gemacht hat und Grautöne auch nicht erkennen wollte. Ist ja manchmal auch ganz gut, auch wenn Grau fad ist. Aber was ich mich frage, ist, das sind also wirklich alle Situationen und das kann man jetzt noch weiterführen, die Auflistung von den Menschenrechtsaktivisten auch, die da aktiv sind und die auch gefangen genommen werden und inhaftiert werden. Woher nehmen diese Menschen, gerade diese Menschenrechtsaktivisten, die Kraft und den Mut, sich zu wehren? Bei uns ist das eigentlich eher ein laues Lüfter, oder?
Ne, ich glaube schon, man kann natürlich das von beiden Seiten sehen. Ne? Man kann Hongkong sehen als ein Land, wo eben jetzt Joshua Wong eine Gefängnisstrafe absitzen muss und die Repression zunimmt. Man kann es aber auch positiv von der anderen Seite sehen, dass die Zivilgesellschaft in den letzten Jahren doch wiederum versucht, den sogenannten Raum, den sie ein bisschen verloren hat, wieder zurückzugewinnen. Das haben wir in Chile gesehen, das sehen wir in Hongkong, das sehen wir heute in Weißrussland, das sehen wir in so vielen Staaten, wo Menschen wirklich auf die Straße gehen, um gegen Ungerechtigkeit, um gegen Wahlfälschungen und so weiter zu protestieren, selbst unter wirklich großen Gefahren, dass sie ihren Job verlieren oder dass sie inhaftiert werden, dass sie gefoltert werden und so weiter. Das heißt, ich sehe das eigentlich als einen positiven Trend, dass die Menschen, man muss jetzt nur schauen, was die Frauen in Polen, die seit langer Zeit jetzt gegen das extrem rigide Abtreibungsverbot demonstrieren und dadurch schon sehr, sehr viel bewirken. Das Gleiche gilt für die Fridays for Future Streiks und Demonstrationen, die wirklich von Kindern und Jugendlichen ausgehen, die sagen, genug ist genug, ihr müsst mehr machen für oder gegen den Klimawandel. Oder Black Lives Matter, das von Amerika ausgehend doch zu einer globalen Bewegung gegen Rassismus in der Polizei, aber generell gegen Rassismus geworden ist. Also natürlich reagieren autoritäre Staaten dann eben entsprechend, das sieht man heute vor allem in Weißrussland und eben in China und so weiter, in Russland. Aber ich sehe eigentlich wieder, dass mehr und mehr Menschenrechtsaktivisten wiederum für Menschenrechte kämpfen. Die Right Livelihood Foundation, die ja jedes Jahr den sogenannten alternativen Nobelpreis vergibt an fantastische Personen, also Nasrin Sotoudeh, die wirklich als Anwältin seit vielen Jahren im Iran gegen Menschenrechtsverletzungen kämpft, die jetzt auch wiederum ins Gefängnis musste, aber die trotz aller Repression die Kraft haben, dagegen aufzubegehren und das Gleiche natürlich eben in Weißrussland, also dass diese Bewegungen dann auch durch entweder den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments oder eben auch den alternativen Nobelpreis für Menschenrechtsverteidigerinnen entsprechend geehrt werden. Und das hat ja auch dann einen positiven Effekt, dass eben diese Staaten zunehmend doch in die Defensive geraten. Wir werden sehen, wie das in Weißrussland weitergeht. Also ich glaube, dass die Tage des Alexander Lukaschenko irgendwann einmal gezählt sein werden. So wird er auf Dauer, kann er zwar noch mit einer gewissen Unterstützung Russlands sich irgendwie an der Macht halten, aber auf Dauer kann man nicht gegen das Volk regieren.
Und da gehen ja weiter die Proteste weiter. Ich meine, der alternative Nobelpreis dieses Jahr ging an den Menschenrechtskämpfer in Weißrussland, und zwar von dem Zentrum Jasna in Minsk. Sein Name ist, und das muss ich jetzt vorlesen, weil das habe ich mir nicht so ganz merken können, sein Name ist Ales Bialyatsky. Er durfte noch ausreisen und in Stockholm den alternativen Nobelpreis entgegennehmen. Allerdings, so hört man, ist geplant, dass also in Weißrussland eine allgemeine, für die Bevölkerung eine allgemeine Ausreisesperre verhängt werden soll, unter dem Deckmäntelchen Corona natürlich. Das heißt, als Staatsangehörige oder Staatsbürger von Weißrussland kann man dann ab 21. Dezember auf unbestimmte Zeit das Land nicht mehr verlassen. Ist das irgendwie menschenrechtskonform?
Nein, überhaupt nicht. Also das erinnert wirklich an kommunistische Zeiten der alten Sowjetunion, wo man einen eisernen Vorhang gemacht hat, um die Menschen an der Ausreise aus ihrem eigenen Land zu hindern. Das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, ist ein ausdrücklich garantiertes Menschenrecht. Und selbst eine Ausnahmesituation wie Corona kann so etwas nie rechtfertigen. Ich kann natürlich, und das machen wir ja auch, ich kann gewisse Bewegungsbeschränkungen, Freizügigkeitsbeschränkungen einführen. Ich kann auch innerhalb der EU wieder die Grenzen ein bisschen dichter machen, aber ich kann kein generelles Ausreiseverbot statuieren. Das widerspricht ganz klar der Europäischen Menschenrechtskonvention, an die natürlich Weißrussland nicht gebunden ist, weil es ja als einziges Land Europas nicht Teil des Europarates ist, aber dem UNO-Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, dem Weißrussland aber ausdrücklich beigetreten ist.
Nun liegt Weißrussland sozusagen vor der Haustür der Europäischen Union. Wie sieht es aber hinter der Haustür aus, also in der Europäischen Union selbst? Wir haben ja doch da auch einige Kandidaten, sie sind schon gefallen, Polen und Ungarn. Wir haben Beitrittskandidaten, die Slowakei ist, Kroatien ist auch nicht gerade beruhigend, sagen wir mal, die Situation dort. Ebenso in Serbien, das sich ja bemüht, Mitglied der EU zu werden. Was ist da los in der EU? Geht es einfach allen zu gut, dass die Menschenrechte nicht mehr so wichtig sind?
Nein, das würde ich nicht meinen. Die EU beruht ausdrücklich auf den Werten von Freiheit, Menschenwürde, Menschenrechten, Rechtsstaat, Demokratie und versucht ja auch immer wieder diese Werte auch innerhalb der 27 Mitgliedstaaten durchzusetzen. Das große Problem der Europäischen Union ist, dass sie in den Jahren, in den 2000er Jahren, wo man ja an sich versucht hat, in Richtung von Vereinigten Staaten von Europa zu gehen, mit dem ursprünglichen Lissabonner, der Lissabonner Verfassung. Das heißt, dass man wegkommt vom Einstimmigkeitsprinzip, um einfach die europäische Integration mit großen Schritten weiter zu vertiefen. Und das ist leider am Veto der Niederlande und so weiter gescheitert. Und die EU kämpft jetzt genau mit diesem Problem, dass sie zwar auf der einen Seite sehr offen war gegenüber den früheren kommunistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa, die sie also relativ schnell aufgenommen hat, und dass darunter im Staaten sind wie Ungarn und Polen, die sich aber diesem gemeinsamen Wertesystem nicht verpflichtet fühlen, sondern gerne zwar die Gelder der EU entgegennehmen, aber dann nicht ihre entsprechenden Verpflichtungen auch wahrnehmen. Das heißt, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gemeinsam mit dem neuen riesigen Budget für die nächsten 7 Jahre eben auch dieser Rechtsschutzmechanismus eingeführt wird, weil das alte System des Artikel 7 funktioniert einfach nicht. Das ist zu schwierig, weil es eben auch wiederum auf Einstimmigkeit beruht. Das heißt, man kann nur dort ansetzen, wo man sagt, dass er eben wirklich schwere Verstöße gegen Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte, wie wir sie tagtäglich in Polen und Ungarn, zum Teil auch in anderen Staaten sehen, dass die dann entweder über Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union oder eben über den Geldhahn. Das heißt, das Wesentliche ist, dass wenn Staaten eben diesen Grundwerten widersprechen, dass sie dann eben von gewissen Fördermaßnahmen ausgenommen werden können. Ich sehe sehr wohl, dass der Druck auf die beiden Staaten so zunimmt, dass es zu einem Kompromiss kommen muss. Das ist ja auch, das Budget ist ja ursprünglich von den 27 Staaten beschlossen worden, aber das Europaparlament hat eine wichtige Mitsprache hier. Und gerade das Parlament hat diese Rechtsstaatsklausel hinein reklamiert. Und ich meine, dass hier letztlich langfristig gesehen dass der Herr Orban und der Herr Kaczynski am kürzeren Ast sitzen. Das heißt, es wird zu irgendeiner Lösung kommen müssen, die aber nicht auf Kosten dieser Rechtsstaatsklausel gehen darf.
Mhm. Nun wurde ja, wann war das, 1950, ja, Bestimmungen festgelegt oder zum ersten Mal konzipiert worden, sagen wir so. Und man kann ja auch Menschenrechte einklagen beim Europäischen Gerichtshof. Hat das einen Effekt oder ist das dauert Ewigkeiten, bis da etwas durchkommt? Hat das einen Effekt oder ist das eigentlich eine vergebliche Mühe gewesen?
Nein, ganz im Gegenteil. Also die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja schon 1950, das heißt ein Jahr nach der Gründung des Europarates, beschlossen wurde. Der Europarat war damals eine westeuropäische Einrichtung, die sich sowohl gegen die noch verbliebenen faschistischen Staaten, Spanien, Portugal, gerichtet hat, als auch gegen die kommunistischen Staaten. Nach 1989 hat der Europarat sehr, sehr schnell auch seine Tore geöffnet gegenüber den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas und ist daher von 23 Staaten auf heute 47 ausgeweitet worden. Das heißt, das sind alle Staaten Europas mit der einzigen Ausnahme von Weißrussland. Das sind 800 Millionen Menschen, weil ja auch die Russische Föderation Teil des Europarates ist oder die Türkei, und hat ja auch in den 90er Jahren dann wieder eine Pionierrolle übernommen, indem der frühere Teilzeit ehrenamtliche Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einen hauptamtlichen, hauptberuflichen Gerichtshof umgewandelt wurde, wo jährlich zigtausende Beschwerden von Individuen aus all diesen 47 Mitgliedstaaten direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte herangebracht werden. Das ist weltweit einmalig. Das gibt es auch nicht beim Interamerikanischen Gerichtshof in San Jose oder beim Afrikanischen Gerichtshof, dass man direkt als Betroffener, nachdem man den innerstaatlichen Instanzenzug ausgeschöpft hat, sich an ein internationales Gericht wendet. Und das kann, und zwar in rechtlich verbindlicher Weise durch ein Urteil, einen Staat verurteilen, Menschenrechte verletzt zu haben, und da muss dann Entschädigung gezahlt werden oder sonstige Wiedergutmachung. Und im Großen und Ganzen funktioniert das. Also auch Österreich hat ja mehrmals sogar die Verfassung ändern müssen, damit wir uns an Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg eben orientiert haben. Selbst Staaten wie Russland, die Ukraine, die Türkei, das sind derzeit die Staaten, wo die meisten Urteile, negativen Urteile, also Verletzungen festgestellt werden, sind letztlich doch dazu gezwungen, zumindest diese Entschädigungszahlungen zu leisten und sich im Großen und Ganzen nach diesen Urteilen zu richten. Der Gerichtshof ist ein bisschen überfordert, einfach durch ist ein bisschen ein Opfer seines eigenen Erfolges, weil es so viele Beschwerden gibt. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass von all den UNO und sonstigen regionalen Organisationen ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das effizienteste Instrument des gerichtlichen Schutzes von Menschenrechten durch ein internationales Gericht.
Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja so, dass zuerst ein Fall die Instanzen im eigenen Land durchlaufen muss und es dann erst nach Straßburg oder die entsprechende Person erst dann nach Straßburg gehen kann. In der Türkei ist aufgefallen, dass dann sehr oft die Fälle wieder zurückgewiesen werden, eine untere Gerichtsebene, sodass sie eben gar nicht bis Straßburg kommen können. Gibt es da etwas, um das, sagen, diese Methode stumpf zu machen?
Ja, also auch hier hat der Gerichtshof ganz klar eine Rechtsprechung entwickelt, wo er sagt, wenn also ich muss natürlich, und das ist auch sinnvoll, dass ich zuerst versuche, eine Menschenrechtsverletzung vor den nationalen Gerichten zu bekämpfen. Und in vielen Fällen, auch in Österreich, kann ich bis zum Verfassungsgerichtshof gehen, der ja direkt die Europäische Menschenrechtskonvention, die in Österreich Verfassungsrang hat, anwendet und dadurch mir auch Recht spricht für mich in meinem Sinne. Nur wenn ich dort verliere, kann ich an den Europäischen Gerichtshof gehen. Wenn aber solche nationalen Instanzen und der nationale Rechtsschutz wirklich ineffektiv ist, dann muss ich ihn auch nicht ausschöpfen. Also hier hat der Europäische Gerichtshof wie auch andere vergleichbare Organe schon klar gesagt, also nur wirklich nationale Rechtsmittel, die wirklich erfolgversprechend sind, müssen auch wirklich ausgeschöpft werden. Mhm.
Nun bekomme ich gerade die Nachricht, dass es im Streit um den EU-Haushalt zu einer Einigung gekommen ist. Ich weiß nicht genau, mit Polen und Ungarn. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Kompromiss aussieht. Ich hoffe, es ist nicht nur auf Kosten von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gegangen.
Davon gehe ich aus.
Leider, ja. Ja. Kommen wir nochmal zu den Menschenrechten per se. Sie wurden ja 1948 aus der Taufe gehoben, am 10. Dezember. Deshalb ist ja auch der heutige Tag der Tag der Menschenrechte, der internationale Tag der Menschenrechte. Damals waren diese Menschenrechtsartikel eigentlich eine Antwort auf die Gräuel der Hitler-Diktatur, des Hitler-Regimes, des Zweiten Weltkriegs und später dann auch ein bisschen von Stalin, um das nicht auszulassen. Das liegt eben jetzt schon 72 Jahre zurück. Die Kriegsteilnehmer werden immer weniger, die Opfer des Holocaust, die noch leben, werden auch immer weniger und es entstehen wieder so ein bisschen Verherrlichungstheorien. Und es entsteht wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass diese Menschenrechte, die damals klar waren, also jedem sozial denkenden Menschen und demokratisch denkenden Menschen klar waren, dass sie sein müssen, dass sie nun wieder in den Hintergrund gedrängt werden. Und ein großer Teil, wie wir es ja auch in der AfD in Deutschland sehen, aber auch hier haben wir ja doch einige identitäre und extrem rechtsgerichtete Menschen, dass die das alles nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr wahrnehmen wollen. Was ist da los? Warum? Ist das einfach zu unbequem?
Naja, ich würde zum einen einmal widersprechen wollen. Ich glaube schon, dass die Geschichte der universellen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 48 und das alles, was danach geschehen ist, schon eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, viele Menschenrechte haben sich nicht nur am Papier, sondern auch in der Praxis wirklich verbessert. Denken Sie nur, die ganze Dekolonisierung war Teil des Rechts auf das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, die durchgeführt wurde. Denken Sie zum Beispiel, denke an die Rolle der Frau oder sonstiger diskriminierter Gruppen. Da ist nichts ideal heute, aber doch hat sich die Rolle der Frau weltweit deutlich verbessert, wenn man das vergleicht. 1948 hat die Mehrzahl der Frauen nicht einmal das Wahlrecht gehabt, geschweige denn viele andere Rechten. Das heißt, im Prinzip, glaube ich, gibt es schon einen steten Fortschritt, nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in der Umsetzung der Menschenrechte. Das ist das eine. Das zweite ist, dass seit dem Ende des Kalten Krieges haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt können wir wirklich eine neue Weltordnung, die ja die Vereinten Nationen schon 1945 versprochen haben, aber die durch den Kalten Krieg ein bisschen gelähmt war, wieder umsetzen, basierend auf Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat. Da gab es die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz, so ein bisschen eine Euphorie, die dann sehr schnell der Realität gewichen ist. Und das war eine Realität des Neoliberalismus. Also für mich ist dieser unbeschränkte und immer unbeschränktere Kapitalismus ein wesentlicher Grund, der auch zu einer unglaublichen Ungleichheit geführt hat, die natürlich auch die soziale Konsistenz, Kohärenz, den Sozialvertrag und auch Demokratie und Menschenrechte ein bisschen ausgehöhlt haben. Dazu kommt natürlich auch 9/11, also das heißt der Anfang des 21. Jahrhunderts mit den Terroranschlägen in New York und Washington hat dazu geführt, dass die Führungsmacht, nämlich die Vereinigten Staaten, die immer schon anderen gesagt haben, dass sie Menschenrechte schützen sollen, plötzlich zu einem starken menschenrechtsverletzenden Staat geworden sind im sogenannten Krieg gegen den Terror und offen auch gesagt haben, hier sind Sicherheitsinteressen wichtiger als Menschenrechte. Unter Trump ist das noch verstärkt worden. Auf der anderen Seite Putin, der neue Ost-West-Konflikt. Das heißt, das 21. Jahrhundert hat schon deutlich gezeigt, dass die Menschenrechte zunehmend zurückgedrängt wurden. Gleichzeitig, was ich auch schon vorher gesagt habe, sehe ich momentan wieder ein gewisses Umdenken, dass wir doch uns mehr und mehr klar werden, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn wir die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, und das ist natürlich die Klimakrise an erster Stelle, aber das sind auch eben die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft, aber auch weltweit, das sind natürlich Wirtschafts-, Finanzkrisen und so weiter, dass wir hier umdenken müssen. Und ich glaube, dass die Covid-19-Pandemie auch, wenn man sie positiv sehen will, die hat natürlich unglaubliche Einschnitte in unser Leben und in unsere Menschenrechte gebracht. Aber wir haben gleichzeitig gesehen, dass jene Staaten, in denen trotz Neoliberalismus noch ein gewisses gut funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem erhalten geblieben ist, sich viel leichter getan haben oder viel erfolgreicher waren in der Bekämpfung der Pandemie als die Staaten, in denen eben wie in dem Vereinigten Königreich zum Beispiel, in den USA, in Brasilien und so weiter, wo Populisten an der Macht sind und zunehmend privatisiert haben und das Sozialsystem unterwandert haben. Das heißt, das, was viele schon immer gefordert haben, die Politik muss wieder die Oberhoheit über die Wirtschaft zurückgewinnen, und die globalen Herausforderungen müssen auf der globalen Ebene, das heißt durch Stärkung der internationalen Organisationen, bekämpft werden und nicht auf der nationalen Ebene, wie das Trump, Orban und Putin und Konsorten immer wieder gepredigt haben, dass wir hier jetzt sehen, ja, wir brauchen wiederum besser funktionierende Staaten, funktionierende Demokratien, aber auch entsprechende internationale Organisationen, um Menschenrechte entsprechend durchzusetzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vor allem auch die Agenda 2030, also die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 ja einstimmig beschlossen wurden, einschließlich der Klimaziele von Paris, Migrationspakt und so weiter, wenn man das wirklich bis 2030 umsetzen will, und das müssen wir, wenn wir nicht in den kommenden 10 Jahren das alles erreichen, dann kann es zu irreversiblen Schäden führen. Nicht nur des Klimas, des Planeten, des Überlebens, sondern auch der doch immer noch existierenden Nachkriegsordnung, wo Menschenrechte, Demokratie eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also ich sehe das durchaus auch etwas positiv, wenn man in Zeiten oder zur Bekämpfung einer Pandemie die Wirtschaft so zurückfahren kann, dann muss es doch auch möglich sein, die Wirtschaft entsprechend zu kontrollieren, die transnationalen Konzerne wieder ein bisschen besser unter Kontrolle zu bringen, um eben auch die Klimakrise zu bekämpfen und sonstige Wirtschafts-, Finanz- und Nahrungsmittel- und so weiter Krisen. Also ich sehe vielleicht, wir sind noch im Jahr 2020, dass das ein Umdenken ist für die kommenden 10 Jahre hin wieder zu mehr Menschenrechten, mehr Rechtsstaat und mehr Demokratie.
Ja, das ist sehr zu hoffen. Wenn wir nach Moria sehen, da spielt ja die EU keine sehr großartige Rolle. Im Gegenteil, das ist ja beschämend, was da passiert. Das ist ja eine Missachtung der Menschenrechte. Das ist natürlich, ja, fürchterlich.
Natürlich. Also die EU hat leider keine wirklich gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Und das hängt wieder damit zusammen, dass eben in den 2000er Jahren nicht die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden, dass die EU mit Mehrheit das vorantreiben kann. Oder letztlich eben auch, wenn man schon, und das ist ja die Idee der Europäischen Einigung, die Binnengrenzen abschafft, dann muss der Schutz, sogenannte Schutz der Außengrenzen, natürlich durch die Europäische Union als solche übernommen werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Europäische Union an sich eigene Asyl- und Migrationsbehörden und eine gemeinsame, ausgewogene und auch vernünftige Migrationspolitik fährt. Wir sind im Vergleich zu anderen ein eher demografisch gesehen sterbender Kontinent. Das heißt, wir brauchen eine gewisse geregelte, aber doch gewisse Zuwanderung, um auch in vielen Mängelberufen, die wir heute haben, denken wir nur an das Pflegewesen und so weiter, brauchen wir das. Das heißt, endlich wegzugehen von dieser nationalistischen Anti-Ausländer-, Anti-Migrations-, Anti-Flüchtlingsbewegung zu einer vernünftigen gemeinsamen europäischen Migrations- und Asylpolitik. Ich habe wiederum ein gewisses Vertrauen, dass die derzeitige Kommission in diese Richtung Akzente setzen will. Und wenn man jene Staaten, die das wirklich blockieren, muss man dann halt irgendwie entsprechend ausgrenzen und sagen, dann gibt es eben ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir müssen wieder jene Staaten, die wirklich bereit sind, gemeinsam diese Probleme zu lösen, dann neu beginnen und die anderen ein bisschen draußen lassen.
Ich komme noch mal ganz kurz auf die Medien zurück, allerdings leichtfüßiger als am Anfang. Und was ich vielleicht gegen den ORF kritisch bemerkt habe oder zum ORF, nehme ich jetzt alles wieder zurück natürlich. Morgen, denn auch der ORF stellt sich auf den 10. Dezember auf den Tag der Menschenrechte ein. Und morgen, am 11. Dezember, um 21.55 Uhr, können wir alle, Sie, meine Damen und Herren, du, Manfred, ich, die Sendung Was gibt es Neues mit dem Moderator Oliver Bayer zum Thema Menschenrechte sehen. Und dabei werden auch einige Goodies von unserer Organisation Reporter ohne Grenzen, unter anderem Tierflieger, den schieße ich jetzt dir nicht ins Gesicht, sondern zeige ihn nur so. Das kann man auch bei uns bestellen. Oder ein Zeugnis, dass man ein menschenrechtlich guter Mensch ist. Das lasse ich jetzt zugerollt. Oder man kann auch mit uns einkaufen gehen mit einem Sackerl und Kugelschreiber und einiges mehr. All das wird morgen verlost. Und deshalb muss ich natürlich Werbung dafür machen. Und das sind die kleinen Preise, die die Comedians, die dort Begriffe raten, gewinnen werden. Als Comedian sind unter anderem Lukas Resitaritz und Katharina Strasser dabei. Und es verspricht, ein witziger Abend zu werden. So, ich hoffe, es geht sich noch aus. Wir haben ja auch versprochen, dass andere sich zu einem Chat melden können. An sich haben wir auch einen Quiz vorbereitet. Aber ich glaube, wir schauen jetzt erstmal, ob es Wortmeldungen gibt. Und dann kann man immer noch den Quiz nachspielen. Wenn Sie also jetzt Fragen haben oder, ja, Fragen, keine Statements bitte. Wenn Sie Fragen haben, dann posten Sie das bitte und wir werden das dann verlesen.
Darf ich meine vielleicht einfach so stellen? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht so viel.
Ja, darf ich nur ganz kurz bitten, sich vorzustellen, sowohl namentlich, auch was den Beruf betrifft, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben.
Gerne. Ich bin Madeleine Stottmeier, ich bin Journalistin für die Presse, für den Bereich Economist. Und mich würde interessieren, wie Sie das sehen, also diese Entwicklung, dass vor allem große Firmen wie Google oder Facebook jetzt anfangen, Journalismus zu sponsern oder auch Stipendien zu vergeben. Und das ist irgendwie ein relativ, ja, schon lukratives Überlebensbrot geworden für viele Journalisten. Und ich war auch in Perugia und dazu gab es auch verschiedene Vorträge. Und für mich stellt sich die Frage, vor allem, weil diese großen Firmen einfach so unterschiedlich agieren und sich den, also was die verschiedenen Länder angeht und auch sich den menschenrechtlichen Unterschieden auch immer dem irgendwie hingeben, also dem wirtschaftlichen Nutzen, sage ich mal, doch unterordnen. Und ich finde, wie bewerten Sie das einfach? Ist das eine Entwicklung, wo wir sagen, ja, nehmen wir einfach alles an Geld, was wir irgendwie kriegen können, oder sollten wir das kritischer beurteilen, von wem wir zum Beispiel ein Stipendium annehmen oder so? Auch wenn wir zum Beispiel jetzt hier in Europa das vielleicht etwas weniger kritisch zu sehen haben als in vielen anderen Ländern. Aber auch bei uns wurde ja jetzt auch in der Diskussion schon wunderschön und kritisch hinterfragt. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach. Mich würde es einfach mal Ihre Einschätzung interessieren dazu.
Manfred?
Das ist eine sehr gute und auch ein bisschen zweischneidige Frage. Natürlich auf der einen Seite, ich berate ja auch größere Unternehmen, nicht Google, aber österreichische Unternehmen, wie sie besser in ihrer Corporate Social Responsibility Umweltschutz auf der einen Seite und Menschenrechte auf der anderen Seite stärken können. Das heißt, dass wenn sie das tun, sind wir froh darüber, und dazu gehört natürlich auch einfach meinetwegen ein Stipendium an Journalistinnen oder die Stärkung der Medien etc. Auf der anderen Seite stört mich generell an diesem derzeitigen globalen Wirtschaftssystem, dass der Staat zunehmend seine Verantwortung durch Privatisierungen, Deregulierung und so weiter an Private überträgt, und dass eben durch diese Politik eben transnationale Konzerne, und das Silicon Valley ist das klassische Beispiel, heute viel, viel mächtiger geworden sind als viele kleinere Staaten. Und dann eben aus schlechtem Gewissen oder auch eben aus Corporate Social Responsibility, das kann man ja schön auf Sustainability-Berichte und so weiter schreiben, wir unterstützen dort irgendwelche Kinder in Not, oder dort unterstützen wir Journalisten und dort unterstützen wir Projekte in Afrika und so weiter.
Oder Reporter ohne Grenzen
und so weiter. Und und dadurch natürlich Abhängigkeiten schaffen. Und das, finde ich, sollte, also wir sollten nicht, ich meine, das Gleiche gilt für viele Menschenrechtsorganisationen, ne, die letztlich darauf angewiesen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe von der Vereinten Nationen den Auftrag bekommen, to lead the Global Study on Children Deprived of Liberty, also eine globale Studie, die mit der UNO und mit Staaten und mit NGOs und so weiter geschrieben wurde, über Kinder, die ihrer Freiheit beraubt sind, in Gefängnissen, in Institutionen, in der Migrationshaft und so weiter. Und dann hat es gesagt, ja, aber das sollte von freiwilligen Beiträgen der Staaten finanziert werden. Und die Staaten haben halt einfach nicht gezahlt. Ganz wenige haben ein bisschen was gezahlt. Damit konnten wir es nicht machen. Das heißt, uns blieb gar nichts anderes über, als zu Firmen zu gehen, zu privaten Stiftungen, die ja sehr oft auch von Firmen gesponsert sind, um unsere von der UNO-Generalversammlung, vom UNO-Generalsekretär beauftragte Studie durchzuführen, weil die UNO einfach nicht mehr genügend Geld hat, ist sie angewiesen. Das Gleiche, die Weltgesundheitsorganisation könnte ohne die Bill & Melinda Gates Foundation gar nicht mehr ihre Arbeit machen, weil die Staaten sie nicht mehr entsprechend finanzieren. Und das finde ich einen falschen Trend. Das heißt, die Staaten sollen ihre öffentlichen Aufgaben, und dass es einen funktionierenden Journalismus gibt, dass es eine funktionierende Medienlandschaft gibt, eine pluralistische Medienlandschaft gibt, ist eine Verantwortung des Staates. Das ergibt sich aus dem Recht und der Verpflichtung, aber dem Recht auf Medien und Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit. Also insofern, zwar finde ich es schön, wenn es Stipendien gibt, ist besser, sie werden nur ausgegeben, um Menschen auszubeuten, aber das kann nicht die Zukunft sein. Die Zukunft muss wieder zurückkehren, dass die Menschenrechte sind Rechte, die nur durch funktionierende Staaten wirklich geschützt werden. Und wenn wir uns da, wenn sich der Staat hier zurückzieht und sagt, und das sehen wir auch in Österreich in vielerlei Hinsicht, die Flüchtlingsbetreuung, das sollen die Privaten machen, die in vielen Bereichen wird dann auf die sogenannten Gutmenschen in der NGO-Szene vertraut, die das schon irgendwie machen werden. Nein, das sind staatliche Verantwortlichkeiten, die der Staat selbst wahrnehmen soll und nicht einfach alles auslagern und privatisieren.
Ich möchte da noch hinzufügen, dass natürlich eben im Sinne der Aufgabe des Staates auch an diese Generationen gedacht werden soll, die da nun Stipendien brauchen und suchen und auch haben sollen, auch nicht nur in Österreich selbst, um ein bisschen auch mal eine andere Luft zu schnuppern. Wenn deshalb ist die Medienunterstützung so wichtig, eine rechte Medienunterstützung, eine vernünftige, eine zukunftsorientierte Investition in Qualität. Aber wenn ich dann zugleich höre oder lese, dass also die Regierung 210 Millionen Euro reserviert für Medienarbeit, also Propaganda und damit eigentlich auch für die nächsten 3 Jahre und damit eigentlich auch Wahlpropaganda, ohne die selbst bezahlen zu müssen oder deklarieren zu müssen, sondern auf Kosten der Steuerzahler, dann bin ich der Meinung, dass das auch für die Regierung eine Auszeichnung wäre, wenn sie dieses Geld einfach für reservierte und zur Verfügung stellt für solche Stipendien, damit die jungen Kommunikationswissenschaftler und die jungen Journalistinnen und Journalisten nicht von Anfang an lernen, Rücksicht und Vorsicht, sondern einfach konkret zu lernen, zu arbeiten und sich weiterzubilden. Das hat dann mit der nächsten Generation auch zu tun und das finde ich sehr wichtig, denn wenn keine vernünftige Ausbildung da ist, wenn keine Vergleiche gezogen werden können, dann sieht es mit der Medienlandschaft auf die Dauer und à la longue sehr traurig aus. Der Quiz ist nämlich sehr witzig, finde ich zumindest. Und das war eine Idee von unserem Office Manager Paul Buchacher. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es auch nicht gewusst. So, jetzt muss ich nur schnell. Ja, also, Wissen Sie, meine Damen und Herren, und weißt du, Manfred, was der Kyros-Zylinder sein könnte? Keine Antwort aus dem unglaublich breiten Publikum? Manfred auch nicht. Ich habe es auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Der Zylinder enthält die Erklärung des altpersischen Königs Kyros des Großen, die er nach 538 vor Christus auf einem Tonzylinder abfassen ließ, um aus seiner Sicht die Gründe des Sturzes des neubabylonischen Königs Nabonid darzulegen. Es ist quasi seine Antrittsrede gewesen und dieser Tonzylinder gilt als Vorläufer verbriefter Rechte. Ob das unbedingt Menschenrechte waren, weiß ich nicht, aber immerhin verbriefte Rechte. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und sehr schön von Paul ausgesucht. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Manfred, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Und im Januar geht es weiter, im Jänner geht es weiter mit einem Zoom-Talk mit Hannelore Veit, der bisherigen Korrespondentin in Amerika, anlässlich der Thronbesteigung von Biden, sagen wir mal. Und ich hoffe, Sie sind dann alle wieder dabei. Und es werden noch mehr Fragen gestellt. Das wäre eigentlich schon ganz schön. Bedanke mich sehr. Auf Wiedersehen.